Ja, wie unterscheidet sich die Situation im Lausitzer Braunkohlerevier vom Rheinland und Leipziger Land? Kannst du etwas dazu sagen?
Die Lausitz ist abgelegen. Es gibt keine Großstadt in der Nähe. Im Rheinland gibt es die Großstädte des Ruhrgebiets und Köln und im Leipziger Revier eben Leipzig. Das bedeutet, dass zum Beispiel in den Großstädten ja viele Studenten, junge Leute und engagierte Menschen leben, die so in dieser Konzentration in der Lausitz nicht da sind oder weiter weg sind. Und die Abwanderung von jungen Menschen und gut ausgebildeten Menschen ist in der Lausitz aus meiner Sicht ein stärkeres Gewicht. Und dieser Effekt ist einfach stärker als in den anderen Gebieten. Ich denke, das ist ein wichtiger Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, dass eben in der Lausitz die Minderheit der Sorben lebt und die lebt nur dort. Die hat keine andere Heimat, abgesehen natürlich von den Sorben, die auch selber weggezogen sind, von denen es auch viele gibt. Aber sozusagen die historische Heimat der Sorben ist die Lausitz. Die sind deswegen wie kein anderes Volk von der Braunkohlebergbau betroffen. Der Bergbau hat fast 140 Lausitzer Dörfer ganz oder teilweise verschlungen. Und damit einhergehend müssen wir seit dem Beginn des Bergbaus einen ganz starken Rückgang der sorbischen Sprache feststellen. Also die Menschen, die Sprache sprechen, sind immer weniger geworden. Die Orte, wo die Sprache gesprochen wird, sind physisch teilweise verschwunden durch den Bergbau.
Wie sieht denn gerade die Bedrohungslage in den Gebieten aus? Was steht noch bevor an Abbaggerung oder was ist geplant?
Bis vor wenigen Jahren waren noch mehrere Dörfer geplant, abgebaggert zu werden. Und ich weiß es nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, vor 2 Jahren hat dann das Bergbauunternehmen, also die LEAG, wie die in der Lausitz heißt, die einem tschechischen Menschen gehört, der die vor einigen Jahren von Vattenfall gekauft hat. Da hat also die LEAG entschieden, dass erstmal einige dieser Dörfer nicht mehr in Frage kommen für den Abbau. Übrig geblieben sind 2 Dörfer ganz konkret. Das ist in Sachsen am Tagebau Nochten das Dorf Mühlrose, auf Sorbisch Miroraz. Und in Brandenburg am Tagebau Welzow das Dorf Proschim, auf Sorbisch Proschim. Dass das Dorf komplett abgebaggert wird und dass sie umgesiedelt werden. Und die rechtliche Lage ist in den beiden Dörfern nicht ganz gleich. Die genauen Details kenne ich jetzt nicht. Aber zum Beispiel wurde in Mühlrose im März ein Vertrag unterschrieben, der diese Umsiedlung allgemein erstmal regelt, ein Rahmenvertrag. Und die große Mehrheit der Mühlroser Einwohner hat dem auch zugestimmt. Da gab es auch Befragungen vorher. Die sind also einverstanden, dass sie umgesiedelt werden. In Proschim in Brandenburg gibt es so einen Rahmenvertrag, soweit ich weiß, noch nicht. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber auch dort ist ein großer Teil der Einwohner, auch wahrscheinlich die Mehrheit, einverstanden mit einer Umsiedlung. Und in beiden Orten gibt es aber Menschen, die nicht einverstanden sind damit, die also dort ein Haus haben oder einen alten Bauernhof und gern dort wohnen bleiben möchten. Und für die würde es bedeuten, wenn das entschieden wird und der Bergbau kommt, dass sie zwangsenteignet werden und umsiedeln müssen. Und diese Bedrohung ist ganz real und ist noch nicht kurzfristig jetzt natürlich real, aber in den nächsten Jahren, je nachdem wie die Planungen fortschreiten, würde es dann irgendwann dazu kommen, wenn der Widerstand der Einwohner und mit Unterstützung der Menschen, die das auch nicht möchten, nicht dazu führt, dass die Abbaggerung gestoppt wird.
Du meintest ja gerade, dass du dich nicht ganz genau mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen auskennst, aber in Gesprächen mit einer Person aus dem Rheinland, dabei kam heraus, dass es gar keine wirklichen gesetzlichen Rahmenbedingungen im Leipziger Land und in der Lausitz gibt. Also nicht so wie im Rheinland, wo es schon seit Jahrzehnten feststeht. Also dass Unternehmen in diesen beiden Gebieten eher darauf spekulieren, dass diese Bedingungen geschaffen werden. Weißt du dazu Näheres?
Ja, das kommt mir auch so vor. Denn wenn man jetzt mal das Beispiel Mühlrose nimmt, selbst dort gibt es eben diesen Rahmenvertrag, den das Unternehmen mit den Menschen geschlossen hat. Aber es gibt zum Beispiel noch kein gültiges Planungsverfahren von den Behörden, die genau regeln, wie so ein Tagebau auszusehen hat und wann und wie das abgelagert werden darf. Selbst wenn es diesen Plan gäbe, dann kann man dagegen klagen. Also das heißt, wenn man betroffen ist als Einwohner, dann kann man vor Gericht ziehen und kann sagen, nein, ich möchte aber nicht, dass mein Haus abgebaggert wird. Und dann gibt es da mehrere Stufen und mehrere verschiedene Pläne, wo jedes Mal Klagen möglich sind. Und wenn man mal sich nur vorstellt, dass auch nur ein einziger Einwohner des Dorfs vor Gericht zieht, dann kann man sich vorstellen, wie lange so ein Verfahren noch dauert. Gerichtsverfahren werden ja nicht von heute auf morgen entschieden. Und an irgendeinem Punkt in diesem Verfahren würde es dazu kommen, dass der Bergbaukonzern beweisen müsste, warum die Abbaggerung im öffentlichen Interesse liegt. Denn nur dann ist eine Enteignung möglich von Privateigentum. Und wenn man sich parallel mal ansieht, was sich in den letzten Jahren in Deutschland verändert hat, die Bundesregierung hat also bestimmten CO2-Einsparzielen zugestimmt, sie hat internationale Verträge geschlossen zum Klimaschutz und demzufolge hat sich also die Einschätzung, was öffentliches Gemeinwohl ist, mit Sicherheit in die Richtung CO2-Einsparung, Klimaschutz verschoben, anders als das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch war. Und wie man in dieser Situation begründen soll oder will, dass das Abbaggern eines Dorfes wegen der Braunkohle im Gemeinwohl liegt, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Und ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Und so denken viele, auch die sich sehr eng damit beschäftigt haben, die Grüne Liga zum Beispiel oder bestimmte Abgeordnete in den Parlamenten von der Grünen Partei und auch von anderen Parteien. Und deswegen sind wir eigentlich davon überzeugt, dass es unwahrscheinlich ist, dass Mühlrose abgebaggert wird. Und wie es in Broschim aussieht, kann ich jetzt im direkten Vergleich nicht genau sagen. Aber es ist unwahrscheinlich. Und das weiß mit Sicherheit auch das Bergbauunternehmen. Demzufolge muss es also Spekulation sein, dass sie sich jetzt auf Umsiedlungen einlassen und auch Geld dafür ausgeben. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass sie schon damit planen, sowieso irgendwann mit dem Braunkohlebergbau aufhören zu müssen und dann vom Staat entschädigt zu werden für die entgangenen Gewinne. Und dass sie dann vielleicht in den Verhandlungen einen besseren Verhandlungsstandpunkt haben, wenn sie zeigen können, ja guck mal, wir haben hier über all die Jahre auch schon Leute entschädigt und Leute umgesiedelt und Geld in die Hand genommen und investiert. Und jetzt möchten wir bitte auch kräftig dafür entschädigt werden. Das ist für mich persönlich eine mögliche Erklärung, warum die so tun, als würde der Tagebau kommen.
Wenn es so unwahrscheinlich ist, dann stelle ich mir die Frage, diese paar Menschen, die da Widerstand leisten in den Dörfern, gegen welche Lobbygruppen und Interessensgruppen abseits dieses Braunkohleunternehmens müssen sie noch Widerstand leisten?
Ja, das ist eine Frage, die man am besten den Betroffenen selbst stellen sollte. Von außen kann man aber natürlich einige Beobachtungen machen. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit viele Dörfer gesehen, die abgebaggert wurden. In der Lausitz, zum Beispiel Porno oder Lacoma in der Niederlausitz. Und da konnte man genau sehen, wie sowas abläuft. Und wir haben auch natürlich beobachtet, wie in den anderen Dörfern die Lobbyarbeit in den letzten Jahren vonstatten gegangen ist. Man muss sich das so vorstellen, das sind ganz normale Menschen, die in einem ganz normalen Dorf leben. Das sind keine Politiker, das sind auch keine Rechtsanwälte, das sind auch keine politischen Aktivisten oder sowas. Diese Menschen in den Dörfern sich einem großen Druck ausgesetzt fühlen. Und das kommt hauptsächlich von den Bergbauunternehmen. Und zwar nicht direkt, sondern indirekt. Zum Beispiel über Menschen, die in den Bergbauunternehmen arbeiten und natürlich ein Interesse daran haben, dass sie da auch weiterarbeiten und Geld verdienen können. Von diesen Menschen wird Stimmung gemacht. Zum Beispiel in Vereinen, Sportvereine, Feuerwehr, solche Dinge, die im Dorf eine ganz große, wichtige Rolle spielen. Und auch in den Familien, also da werden Diskussionen geführt und der Einzelne, der sagt, ich möchte hier nicht wegziehen, findet sich ständig in der Rolle dessen, der sich rechtfertigen muss, weil die anderen ihm vorwerfen, dass wegen ihm oder wegen ihr das Einkommen derer gefährdet ist, die in der Braunkohle arbeiten und Geld verdienen. Also die Arbeitsplätze und diese Diskussionen über Jahre hinweg, die können einen ziemlich zermürben. Da braucht man gar keine großen politischen Gruppen oder so, sondern das ist das, was vor Ort stattfindet. Das ist wirklich zermürbend und sehr kraftraubend. Und dagegen kann man auch nicht kämpfen. Das kann man eigentlich nur zur Kenntnis nehmen und kann hoffen, dass man sich mit diesen Menschen irgendwann wieder versöhnen kann. Politisch betrachtet sind die Gruppen, die den Bergbau in der Lausitz weiter fortführen wollen, in den beiden Bundesländern Sachsen und Brandenburg, die regierenden Parteien. Das ist in Sachsen die CDU Und in Brandenburg ist es die SPD mit teilweise Unterstützung der Linkspartei. Viele Menschen, die sich engagieren, gehen davon aus und warten auch ein bisschen ab. Und gehen davon aus, dass mit den Landtagswahlen, die am 1. September in beiden Ländern stattfinden, vielleicht andere Mehrheitsverhältnisse herrschen als vorher. Und dass sich damit dann von der Landesregierung her eine veränderte Politik ergibt. Und dass damit vielleicht ein Ende des Bergbaus näher rückt oder sogar ziemlich schnell kommen wird. Und da warten auch viele ab und haben auch viele Hoffnungen und ich hoffe das auch. In Pödelwitz hat man jetzt die Situation, dass ja eigentlich alle oder fast alle weggezogen sind, die weg wollten. Und dass sozusagen die, die bleiben wollten, mehr oder weniger unter sich geblieben sind. Das macht es für sie natürlich leichter, zum Beispiel auch sowas wie ein Klimacamp zu organisieren. In dem einem Dorf wie Mühlrose kann man sich das nur sehr schwer vorstellen. Eine Sache habe ich, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, die Menschen in diesen Dörfern in der Lausitz sind manchmal auch sehr alt, weil eben viele junge Leute weggezogen sind, sind viele Ältere übrig geblieben. Und es gibt da auch viele, wo man wirklich gut verstehen kann, dass sie eigentlich lieber umsiedeln würden, als dort zu bleiben, weil sie einfach zu alt sind, um ihren großen alten Bauernhof zu bewirtschaften zum Beispiel, weil sie damit auch kein Einkommen mehr erzielen können. Denn hinter Mühlrose, die Wälder und Wiesen und Felder, die es da mal gab, die ja zu einem Dorf dazugehören, die sind ja alle schon abgebaggert, das muss man wissen. Und insofern ist diese Fortführung dieses normalen Dorflebens, wie es ohne Tagebau wäre, sowieso schon gar nicht mehr möglich, sondern nur eingeschränkt. Und wenn diese alten Menschen dann zum Beispiel die Möglichkeit haben, umzusiedeln und zu sagen, ich gehe vielleicht in einen größeren Ort, wo ich vielleicht zu Fuß zum Arzt kann, statt mühsam immer mich mit dem Auto fahren lassen zu müssen, oder wo ich vielleicht einkaufen kann, eine Apotheke habe und solche Dinge, kann man das natürlich verstehen. Also man sollte diesen Menschen da wirklich keinen Vorwurf machen, die wegziehen möchten. Es ist auch eine große Belastung durch den Dreck und den Staub aus dem nahen Tagebau, jeden Tag, auch durch den Lärm, durch die Maschinen. Und wenn man das einige Jahrzehnte hinter sich hat, wie es teilweise ja der Fall ist, dann kann man das gut verstehen. Und man kann auch verstehen, wie stark der Unmut dann gegenüber denjenigen ist, die bleiben wollen, weil man die als Bremser wahrnimmt, als diejenigen, die vielleicht verhindern, dass man nochmal ein schöneres Leben woanders beginnen könnte. Und das macht die Sache so emotional und schwer aufzulösen.
Ja, das ist sehr spannend, dass unter diesen Umständen Menschen noch bleiben und dort widerständig sind, weil ein sich ja auch klar ist, dass krasse strukturelle Probleme herrschen in diesen abgelegeneren Gebieten und dass sich da auch nicht mehr viel Mühe gegeben wird, das strukturwandelmäßig zugunsten dieser wenigen Menschen zu beeinflussen. Aber das scheint ja auch eine interessante Verknüpfung zu den sorbischen Minderheiten zu geben, im Sinne von, wie ist Heimat, Sprache und Ort, wie steht das in Verbindung, wenn diese Orte dann fehlen, was für ein Sprachverlust und was da eigentlich herrscht. Vielleicht könntest du darauf eingehen, wie bei den sorbischen Minderheiten dieser Gebietsverlust besprochen wird.
Also man muss dazu sagen, dass das Verschwinden der sorbischen Sprache in vielen Gebieten schon sehr weit fortgeschritten ist. Besonders also in denen, über die wir jetzt gesprochen haben, in Südbrandenburg und in Nordostsachsen, also zum Beispiel in Mühlrose und in Proschim, da ist zwar klar, dass das sorbische Dörfer waren von der Herkunft her, sprich vor unterschiedlich langer Zeit haben dort eigentlich alle Menschen sorbisch gesprochen. Es ist aber auch klar, dass das jetzt schon lange nicht mehr so ist. Die Gründe dafür sind ganz vielfältig und kompliziert. Das hat mit dem Krieg zu tun, das hat mit Umsiedlungen, das hat mit der wirtschaftlichen Entwicklung, industrielle Revolution und so weiter zu tun. Und auch mit anderen sozialen Fragen, auch mit der DDR-Politik und mit vielen anderen Dingen. Und nicht zuletzt auch wieder mit der Abwanderung. Fakt ist, dass zum Beispiel in Mühlrose heute Sorbisch von älteren Menschen noch beherrscht wird. Es gibt da also eine ganze Reihe Menschen, die das können und sprechen. Dass es aber nicht so im Alltag präsent ist, wie das in manchen anderen sorbischen Dörfern noch der Fall ist. Also das muss man wissen. Der Verlust der Sprache ist schon weit fortgeschritten, sowieso schon. Trotzdem geht es ja auch um andere Dinge. Zum Beispiel ist Mühlrose ein typisch sorbisches Dorf. Also die Bauernhöfe, die man dort sieht und die Dorfstruktur, alles, was man dort sieht, ist ganz typisch gewachsen. Es ist ein historisch gewachsenes Mittellausitzer Dorf. Und insofern wäre das auf jeden Fall trotzdem auch ein Verlust, auch wenn vielleicht nicht mehr konkret viel Sprache dort verloren geht. Manche Sorben, unter anderem eben das sorbische Parlament, das Serbski Sejm, manchen ist das sehr wichtig. Und das Herbstgesehen hat zum Beispiel sich da ganz klar geäußert und hat im März gefordert, dass sofort mit dem Braunkohlebergbau in der Lausitz Schluss zu machen ist, um eben all diese Dinge zu verhindern. Gleichzeitig wird aber auch dabei immer dazu gesagt, dass Menschen, die gehen möchten, nicht aufgehalten werden sollen. Das muss jeder selbst entscheiden. Und letzten Endes, worum geht es bei der ganzen Sache? Worum geht es bei dem ganzen Kampf? Es geht darum, dass man in die Zukunft blickt und dass man überlegt, wie man auch in so einer schwierigen Situation wie in der Lausitz eine enkeltaugliche Zukunft aufbaut. Also was muss man tun, damit in der Zukunft vielleicht dort wieder ein blühendes Dorfleben herrscht, auch sorbisch gesprochen wird und dass es junge Menschen auch wieder dorthin zieht? Was macht es lebenswert, dort zu leben? Und da muss man drüber nachdenken. Und dafür zählt für uns ganz oben, man darf das Dorf nicht abbaggern, denn dann ist es weg. Und zwar in einem 60 Meter tiefen Loch mit allem, was dazu gehört. Es ist komplett verschwunden. Es wird dann nie wieder einen Neuanfang geben. Wir fordern stattdessen, und mit wir meine ich jetzt das sorbische Parlament, wo ich kein Mitglied bin, aber in Ausschüssen mitarbeite und für das ich jetzt in diesem Rahmen sprechen darf, dass das Dorf Mirosa erhalten bleibt, unbedingt die Häuser erhalten werden. Das ist nämlich nicht immer der Fall. Um dann später einmal, wenn das Thema Braunkohle geklärt ist, die Möglichkeit zu haben, dort wieder Menschen hinziehen zu lassen, die das gern möchten und die dort etwas vorfinden, woran sie anknüpfen können. Ein gewachsenes Dorf mit einer Tradition, zu der man sich bekennen kann und die man in sich aufnehmen kann und wo man von außen natürlich auch Neues reinbringen kann und dann dort ein neues Leben aufbauen kann. Das möchten wir ermöglichen und das geht nur, wenn das Dorf stehen bleibt. Und dabei ist Mirosa ein Symbol für all die andere Vernichtung, die durch diesen sogenannten Bergbau, der im Grunde nichts anderes ist als Landschaftskannibalismus, wie ich das nenne, zerstört werden. Mirosa ist ein Symbol. Wenn das Dorf verschwindet, geht die Welt nicht unter, aber es wird immer weitergehen, wenn man nicht an irgendeiner Stelle mal sagt, stopp, bis hier noch nicht weiter. Und dieser Punkt ist aus unserer Sicht auf jeden Fall hier jetzt erreicht.
Ja, Stichwort Tradition. Ich wohne ja auch in Sachsen und habe eine CDU-Wahlzeitung gesehen und in meinem Briefkasten, dann habe ich da ein bisschen reingelesen und gesehen, dass sie sagen, mit uns gibt es keine Enteignung mehr. Und das fand ich spannend. Gibt es da überhaupt eine Verbindung? Also ich bin davon ausgegangen, die CDU bezieht sich dann eher auf diesen Enteignungsdiskurs, der durch Deutsche Wohnen losgetreten worden ist, also mit den Mietkämpfen in Berlin und gar nicht so sehr Bezug nimmt auf die Braunkohle. Weißt du da Näheres zu?
Ja, du hast das vollkommen richtig erkannt. Und nicht nur gar nicht so sehr, sondern sie meinen überhaupt nicht die Braunkohle. Sie messen mit zweierlei Maß und sind sich eigentlich nicht bewusst, wie absurd diese Forderung ist. Braunkohle bedeutet Enteignung gegen den Willen der Besitzer, jedenfalls in vielen Fällen. Und Tradition, Stichwort, das ist ja auch für die CDU sehr wichtig und auch für die AfD angeblich. Aber in Wahrheit verstehen sie, glaube ich, etwas falsch. Tradition ist nicht, dass man irgendwelche Symbole hochhält, irgendwelche Trachten mal kurz anzieht, um zu zeigen, dass es die gibt. Tradition ist aus meiner Sicht, dass man Dinge, die Menschen schon lange tun, weil sie sich bewährt haben, fördert und schützt und weiter ausbaut und in die Zukunft auch überträgt und zukunftstauglich macht. Und andere Dinge, die vielleicht nicht so toll sind, vielleicht lieber weglässt. Und dazu gehört für mich zum Beispiel die sorbische Sprache. Und wenn man jetzt an die Verfassung des Freistaates Sachsen guckt, wo drin steht, dass der Staat verpflichtet ist, die sorbische Kultur und Sprache zu schützen und sich dann ansieht, wie gleichzeitig diese sorbischen Dörfer abgebaggert wurden in dieser ganzen Zeit, dann kann man sich nur wundern. Also was auf dem Papier steht und was tatsächlich getan wird, sind zwei unterschiedliche Dinge.
Also als eine Person, die in einem Ausschuss des sorbischen Parlaments auch dazu Zugang hat und dem nahe ist, hast du ja einen Eindruck, wie das ungefähr funktioniert und wie diese Interessensvertretung abläuft. Vielleicht könntest du auf diese näher eingehen und wie einflussreich dieses Parlament überhaupt wirken kann.
Eine Volksvertretung zu haben, ist ein ganz normales Recht, was jedes Volk hat. Und die Sorben betrachten sich selbst als Volk oder wir Sorben betrachten uns als Volk. Und es ist darüber hinaus auch grundlegendes Recht, was in Deutschland überall herrscht. Also überall da, wo Entscheidungen getroffen werden, soll vorher eben in einem demokratischen Rahmen darüber debattiert werden. Dafür hat man Parlamente oder auch Stadträte, Gemeinderäte, Landtage, wie sie alle heißen. Und am Ende kommt dabei ein Standpunkt heraus, der von einer Mehrheit getragen wird. Also einerseits ist so ein Parlament eben eine Plattform, wo man Meinungen ausdiskutiert. Und andererseits dann der Ort, wo eine Entscheidung getroffen wird, die nach außen vertreten wird. Ja, und sowas fanden wir, sollten die Sorben auch bekommen. Die hatten das nämlich nicht bis letztes Jahr. Da wurden Entscheidungen auf relativ undurchsichtige Weise getroffen. Und es gab relativ intransparente Prozesse, die am Ende dazu geführt haben. Und das möchten wir gern ändern. Die Begeisterung unter Teilen der sorbischen Bevölkerung war nicht so groß, denn viele wollten es gern so lassen, wie es ist. Aber es gab auch viel Unzufriedenheit mit den bestehenden Strukturen. Diese Leute haben uns natürlich unterstützt. Und wir haben als Vorbild das Parlament der Samen in Skandinavien. Das ist auch ein indigenes Volk, was seit Jahrhunderten dort lebt. Die lebten ursprünglich nomadisch. Heutzutage tun sie das nur noch teilweise. Und die leben verstreut über 4 Staaten, Finnland, Norwegen, Russland und Schweden. Mit ganz unterschiedlichen Problemen und ganz unterschiedlichem Niveau des Spracherhaltes. Aber die haben auch vor einigen Jahren gedacht, wir wählen jetzt mal ein Parlament, damit wir uns einig werden können und nach außen mit einer Stimme sprechen können. Und am Anfang haben das alle belächelt und drüber gelacht und fanden es irgendwie völlig absurd. Warum? Und es haben auch nur einige hundert Menschen an dieser Wahl teilgenommen. Aber dann haben die gezeigt, dass das eben doch die bessere Lösung ist, um Probleme zu diskutieren. Und heutzutage gehen zu diesen Wahlen mehrere 10.000 Menschen. Und es ist völlig selbstverständlich, dass es dieses Parlament gibt. Und es wird auch von den Staaten so anerkannt und auch kontaktiert und hat eben auch einige Kompetenzen übertragen bekommen im begrenzten Rahmen. Und das wollen wir für die Sorben auch erreichen. Es soll dieses Parlament geben. Das gibt es jetzt schon. Und in der Zukunft soll es Kompetenzen übertragen bekommen. Also zum Beispiel im Bildungs- und Kulturbereich, im Sprachbereich, vielleicht auch im wirtschaftlichen Bereich, zum Beispiel Thema Braunkohle, wäre es aus unserer Sicht angemessen, wenn die Sorben beteiligt werden an den Entscheidungsprozessen oder sogar selbst über die Dinge entscheiden können, die sie betreffen. Soweit sind wir aber noch nicht, sondern wir haben ja erst angefangen und bei der ersten Wahl letztes Jahr hatten wir eine Wahlbeteiligung von 1.300 Leuten ungefähr. Man musste sich aktiv bei der Wahl anmelden, konnte dann die 24 Abgeordneten wählen. Ja, und seitdem gibt es dieses Parlament. Im November 2018 hat sich konstituiert, in Schleife, ganz in der Nähe von Mühlrose, und hat sich zu vielen Problemen, die die Sorben betreffen, inzwischen geäußert, sodass man das erste Mal sagen kann, es gibt eine Stimme der Sorben, die äußern sich zu bestimmten Problemen so oder so. Das konnte man vorher nicht so ohne weiteres. Und im Moment arbeitet das Parlament daran, diese rechtliche Frage zu klären, wie ist es möglich, Kompetenzen übertragen zu bekommen und wer muss was dafür tun, welche Staatsverträge müssen dafür geändert werden. Und dafür werden gerade Konzepte erarbeitet. Und parallel wird zu allen möglichen Themen, die Sorben betreffen, gearbeitet, um ja Standpunkte auszuarbeiten. Und der Zehn trifft sich einmal im Monat an unterschiedlichen Orten in der Lausitz. Und die Sitzungen sind öffentlich und jeder ist willkommen, auch vorbeizugucken und sich das mal anzusehen.